Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, liebe Trugkrimme-Fans und Enthusiasten, herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden Episode, in der wir uns mit den faszinierenden und oft erschreckenden Aspekten der wahren Kriminalität beschäftigen. Ob durch fesselnde Dokumentationen, packende Podcasts, aufschlussreiche Bücher oder fesselnde Filme, die Welt der wahren Kriminalgeschichten zieht uns in ihren Bann. In Deutschland gibt es eine wachsende Gemeinschaft von Kriminalinteressierten und Kriminalfallanalytikern, die sich intensiv mit den Hintergründen und Motiven von Verbrechen auseinandersetzen. Diese Menschen sind nicht nur auf der Suche nach Sensationsgeschichten, sondern auch nach einem tieferen Verständnis für die psychologischen und sozialen Faktoren, die zu Verbrechen führen können. Heute werden wir uns mit einem besonders aufschlussreichen Fall beschäftigen, der nicht nur die Medien beschäftigt hat, sondern auch die Gesellschaft zum Nachdenken anregt. Lassen Sie uns gemeinsam in die dunklen Ecken der menschlichen Psyche eintauchen und die Geschichten hinter den Schlagzeilen erkunden. Seien Sie bereit für eine spannende Reise in die Welt des True Crime. Ich freue mich, Ihnen mein neuestes Projekt vorzustellen. Eine umfassende Reportage über den faszinierenden und zugleich erschreckenden Kriminalfall von Aljen Wormus. Als Autorin, die sich intensiv mit der Psychologie von Tätern und Täterinnen auseinandersetzt, möchte ich in dieser Arbeit nicht nur die bekannten Fakten und Abläufe des Falls zusammenfassen, sondern auch tief in die Psyche der Protagonistin eintauchen. In meiner Reportage werde ich die Beweggründe und Hintergründe beleuchten, die zu den Taten führten, und dabei auch die Rolle der Gesellschaft sowie das Versagen der Justiz kritisch hinterfragen. Es ist mir ein Anliegen, die komplexen Zusammenhänge darzustellen und ein umfassendes Bild zu zeichnen, das über die bloßen Fakten hinausgeht. Die Erzählung wird von dem renommierten Hörbuchsprecher Lukas begleitet, dessen angenehme und kompetente Stimme die Inhalte vertiefen und dem Zuhörer ein eindringliches Erlebnis bieten wird. Gemeinsam werden wir das Leben von Aljen Wormus bis zu ihrer Hinrichtung nachzeichnen und dabei die verschiedenen Facetten ihrer Persönlichkeit und ihrer Taten beleuchten. In der heutigen Zeit gibt es eine wachsende Gemeinschaft von Menschen, die sich intensiv mit Kriminalfällen beschäftigen. Diese sogenannten True-Crime-Fans sind auf der Suche nach authentischen Geschichten, die nicht nur unterhalten, sondern auch zum Nachdenken anregen. Mit meiner Reportage möchte ich diesen Menschen eine tiefere Einsicht in einen der bekanntesten Kriminalfälle bieten und gleichzeitig die psychologischen Aspekte und gesellschaftlichen Implikationen herausarbeiten. Ich lade Sie ein, Teil dieser spannenden Reise zu werden und gemeinsam mit mir die komplexe Welt der Kriminalpsychologie zu erkunden. Mit freundlichen Grüßen. Gabriela Grubsiberow-Kriminal. Autorin und Kriminalanalytikerin. Aileen Wuornos. Willkommen zu einem tiefen Einblick in das Leben und die Taten von Aileen Wuornos, einer der bekanntesten und zugleich umstrittensten Figuren in der Geschichte der amerikanischen Kriminalität. Geboren im Jahre 1956 in Rochester, Michigan, erlebte Wuornos eine Kindheit, die von Missbrauch, Vernachlässigung und Traumata geprägt war. Diese schrecklichen Erfahrungen führten sie auf einen dunklen Lebensweg, der sie in die Fänge der Prostitution und schließlich zu einer Reihe von Morden führte. Aileen Wuornos wurde zur Symbolfigur für viele gesellschaftliche Themen, darunter Genderfragen, psychische Gesundheit und das Versagen des Rechtssystems. Ihr Fall hat nicht nur die amerikanische Öffentlichkeit in den Bann gezogen, sondern auch internationale Diskussionen über Frauen im Gefängnis und die Komplexität der menschlichen Psyche angestoßen. In diesem Hörbuch werden wir ihr Leben von den frühen Jahren über ihre kriminellen Aktivitäten bis hin zu ihrer Festnahme und dem anschließenden Prozess nachzeichnen. Wir werden die Fragen von Schuld und Unschuld, von Trauma und den Folgen ihrer Taten näher betrachten. Durch das Verständnis von Aileen Wuornos Geschichte wollen wir Einblicke in die komplexen menschlichen Herausforderungen gewinnen, die oft hinter Verbrechen stehen. Wir laden dich ein, mit uns auf diese Reise zu gehen und die Schichten ihrer Geschichte zu erkunden. Lass uns beginnen. Kapitel 1 – Die Kindheit von Aileen Wuornos. Aileen Carol Wuornos wurde am 29. Februar 1956 in Rochester, Michigan, geboren. Ihre Kindheit begann unter schwierigen Umständen. Ihre Mutter, Diane, brachte Aileen im Alter von nur 15 Jahren zur Welt. Aileens Vater war psychisch krank und wurde kurz nach ihrer Geburt in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen. So fand sich Aileen schon früh ohne elterliche Fürsorge wieder, als ihre Mutter sie und ihren älteren Bruder zur Adoption freigeben musste. Diese frühe Trennung von familiären Bindungen war die erste Prellung, die Aileens Leben prägen sollte. Nach ihrer Adoption lebte Aileen bei ihren Pflegeeltern, Lita und Laurie Wuornos, in einem von Armut geprägten Umfeld. Die Wuornos waren nicht in der Lage, Aileen die Liebe und Sicherheit zu geben, die sie benötigte. Stattdessen erlebte sie häufig körperliche und emotionale Misshandlung. Diese Misshandlungen schafften eine Atmosphäre von Angst und Misstrauen. Eileen wurde oft als unnormal angesehen, was zu einem Gefühl der Isolation führte, das sie für den Rest ihres Lebens begleiten sollte. In der Pubertät geriet Eileen in einen noch tiefengehenden Konflikt mit ihrer Umwelt. Mit nur 14 Jahren wurde sie sexuell missbraucht und wurde schwanger. Das Kind wurde zur Adoption freigegeben. Dieser verlorene Sohn war eine weitere Wunde in Eileens bereits verletzter Seele. Diese traumatischen Erfahrungen führten dazu, dass sie in die Straßen von Michigan entglitt, wo sie von der Gesellschaft vergessen lebte und sich selbst als Schutz gegen die traumatischen Erlebnisse berief. Die Lebensumstände waren brutal. Eileen begann, sich in die Prostitution zu begeben, um zu überleben. Diese frühen Erfahrungen mit Männern waren oft geprägt von Gewalt und Missbrauch, was zu einem tiefen und anhaltenden Hass auf Männer führte. Sie sah sie als Aggressoren, die Macht über sie ausübten, und dieser Hass sollte im späteren Verlauf ihres Lebens eine entscheidende Rolle spielen. Eileens Kindheit war von Traumata und Einsamkeit geprägt. Diese emotionalen Wunden hinterließen tiefe Narben und trugen zu ihrer instabilen Psyche bei. Die Abwesenheit eines liebevollen Umfelds zerstörte ihre Fähigkeit, gesunde Beziehungen zu führen, und schuf ein Fundament, das sie auf den gefährlichen Pfad der Kriminalität führte. Die Misshandlungen, die sie erlitten hatte, prägten ihr Verhalten und ihren Umgang mit anderen Menschen. Die Kindheit von Eileen Wuornos ist eine tragische Geschichte von Verlust, Missbrauch und dem verzweifelten Kampf um Überleben. Diese frühen Prägungen wurden im Laufe der Jahre zu entscheidenden Faktoren in ihrem Leben. Im nächsten Kapitel werden wir sehen, wie sich die Narben ihrer Kindheit in ihrem Erwachsenenleben manifestierten und sie auf einen schicksalhaften Weg brachten. Kapitel 2: Das Erwachsenenleben von Eileen Wuornos. Eileen Wuornos Erwachsenenleben war geprägt von Kämpfen und Herausforderungen, die sich aus ihrer schwierigen Kindheit ergeben hatten. Nachdem sie von zu Hause weggelaufen war und auf der Straße lebte, begann Eileen, sich prostituieren zu lassen, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Diese Entscheidungen waren nicht nur ein Mittel zum Überleben, sondern auch ein Resultat ihrer verzweifelten Suche nach Akzeptanz und Stabilität in einer Welt, die ihr nur Schmerz und Ablehnung geboten hatte. In ihrem frühen Erwachsenenleben begegnete Eileen immer wieder Widrigkeiten. Sie war oft allein, ohne feste Unterstützung oder Familie. Um sich vor der brutalen Welt draußen zu schützen, entwickelte sie eine raue und zynische Haltung. Ihre Erfahrungen in der Prostitution verstärkten ihr Misstrauen gegenüber Männern. Viele von ihnen waren nicht nur Kunden, sondern auch Gewalttäter, die sie ausnutzten und misshandelten. Dieser Missbrauch und die ständigen Bedrohungen führten zu einem tiefen inneren Schmerz und schufen in Eileen eine immer größer werdende Wut. Die Dinge änderten sich, als Eileen 1986 Tyria Moore begegnete. Diese Beziehung war für Eileen wie ein Lichtstrahl in einer dunklen Zeit. Tyria, eine junge Frau, die in einem lokalen Lokal arbeitete, schaffte es, Eileens Herz zu erwärmen. Die beiden Frauen wurden schnell ein Paar und Eileen fand in Tyria eine Beziehung, die ihr das Gefühl gab, geliebt zu werden. Es war eine Verbindung, die Eileen Halt gab, aber auch zu ihrer weiteren Destabilisierung beitrug. Doch selbst in dieser Beziehung blieben die Probleme nicht aus. Eileen und Tyria lebten in einer ständigen finanziellen Notlage, und Eileen fühlte sich weiterhin in einer ausweglosen Situation gefangen. Ihre Kammerflucht in die Beziehung führte dazu, dass Eileen sich nicht nur um Tyria kümmerte, sondern auch einen immer größer werdenden Druck verspürte, ihre Partnerin durch ihre Aktivitäten als Prostituierte zu unterstützen. In dieser prekären Lebenssituation begannen die Probleme, sich zuzuspitzen. Während sie versuchte, ihrer Liebe zu Tyria gerecht zu werden und sich gleichzeitig den ständigen Gefahren der Straße und der Prostitution stellte, entwickelte sich Eileens Verhalten. Sie wurde zunehmend aggressiv und paranoid, und während sie versuchte, ihre Beziehung und ihr Überleben zu schützen, kam es zu einem Wendepunkt. Die wachsenden Spannungen in ihrem Leben führten zur Gewalt. In Eileens Verstand verband sich die Vorstellung von Überleben schnell mit der Notwendigkeit, sich zu verteidigen. Diese twistere Erzählung und der ständige Druck, der auf ihr lastete, bereiteten den Boden für die schrecklichen Taten, die noch folgen sollten. Eileens Erwachsenenleben war ein ständiger Kampf gegen die Schatten ihrer Kindheit. Die Beziehungen, die sie einging, die Kämpfe, die sie ausfocht, all das war geprägt von einem tiefen Gefühl der Unsicherheit und des Misstrauens. Viele Fragen blieben unbeantwortet. War es möglich, aus diesem Kreislauf von Gewalt und Missbrauch auszubrechen? Gab es Hoffnung auf eine bessere Zukunft? Diese und viele andere Fragen werden in den kommenden Kapiteln erörtert, während wir Eileens Reise weiterverfolgen. Kapitel 3: Die Morde von Eileen Wuornos. Im Jahr 1989 trat Eileen Wuornos in einen Lebensabschnitt ein, der von schockierenden und tragischen Ereignissen geprägt war. Die Kluft zwischen ihrer verzweifelten Suche nach Liebe und den düsteren Instinkten, die in ihr lauerte, wurde zunehmend unübersehbar. In dieser Zeit begannen die Ereignisse, die Eileens Leben irrevokabel verändern sollten. Eileen war weiterhin auf der Straße und lebte von der Prostitution, immer auf der Suche nach schnell verdientem Geld. Während ihrer Arbeit begegnete sie einer Vielzahl von Männern, einige waren freundlich, viele jedoch waren aggressiv und einige von ihnen waren tatsächlich gefährlich. Diese Erfahrungen verstärkten Eileens Misstrauen und die Einstellungen, die sie gegenüber Männern entwickelt hatte. Sie fühlte sich ständig in Gefahr und entwickelte eine tiefe Überzeugung, dass sie jederzeit in eine ausweglose Situation geraten könnte. Die Reihe von Morden, die ihr zugeschrieben werden sollten, begann im Dezember 1989. Eileen behauptete später, dass die ersten beiden Männer, die sie tötete, sie sexuell belästigt hätten, was sich für sie als Selbstverteidigung darstellte. Es war ein dramatischer und verheerender Wendepunkt in Eileens Leben. Diese Morde wurden der schreckliche Ausdruck ihrer inneren Kämpfe und der traumatischen Erlebnisse, die sie durchgemacht hatte. Der erste bestätigte Mord ereignete sich an Richard Mallory, einem 51-jährigen Geschäftsmann. Nach einem Treffen, das zunächst einvernehmlich erschien, behauptete Eileen, dass Mallory sie angegriffen habe. In einem verzweifelten Versuch, sich selbst zu retten, schoss sie ihn mit einer Waffe, die sie gestohlen hatte. Mallorys Leiche wurde später in einem Waldgebiet aufgefunden, und die Polizei behandelte den Fall zunächst als vermissten Fall. In der Folge beging Eileen in den nächsten Monaten noch weitere Morde. Im Jahr 1990 tötete sie insgesamt 6 Männer, darunter Männer wie David Spears und Peter Seams. Bei jedem Mord gab es für sie eine andere Motivation, aber sie alle waren geprägt von einem gleichen Gefühl, dem Drang, sich zu verteidigen und ihre Freiheit zu bewahren. Diese Taten stellten nicht nur einen Wendepunkt in ihrem Leben dar, sondern zeigten auch, wie tief Eileen im Überlebensmodus gefangen war. Die Morde wurden schließlich bemerkt, und die Polizei startete eine umfangreiche Ermittlung, die sich auf die gefährlichen Straßen Floridas konzentrierte, wo Eileen oft gesehen wurde. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie in den Fokus der Ermittler geriet. Sie wurde genannt, und die Berichterstattung über die Morde führte zu einer tiefen Sensation in den Medien. Eileen war unbestritten eine der ersten Frauen in der modernen amerikanischen Kriminalgeschichte, die als Serienmörderin Schlagzeilen machte. Doch während ja die Morde schockierend waren, war es die zugrunde liegende Geschichte einer verletzlichen, traumatisierten Frau, die die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zog. Als die Ermittlungen voranschritten, begab sich Eileen in einen selbstzerstörerischen Strudel. Der Versuch, sich vor den Polizisten und der Gesellschaft zu verteidigen, führte nur zu weiterer Gewalt und wachsenden Problemen. Am Ende dieser schrecklichen Reihe von Ereignissen war der Lebensweg von Eileen Wuornos zutiefst geprägt von Trauma, Verzweiflung und dem unausweichlichen Erbe ihrer Kindheit und Jugend. Die Morde, die sie beging, waren der Ausdruck ihrer inneren Konflikte und der verzweifelten Versuche, in einer Welt, die sie unbarmherzig behandelte, überleben zu können. Im nächsten Kapitel wird sich der Fokus auf ihre Festnahme und die darauffolgenden Gerichtsverfahren richten, die nicht nur ihr Leben, sondern auch das öffentliche Verständnis von Geschlechterrollen und Gewalt maßgeblich beeinflussten. Kapitel 4. Festnahme und Prozess. Die Ereignisse, die zur Festnahme von Eileen Wuornos führten, waren ebenso tragisch wie ihre früheren Taten. Nachdem eine Reihe brutaler Morde in Florida geschehen war, schlossen sich die Ermittler zusammen, um die Verbindung zwischen den Opfern und einer möglichen Täterin zu untersuchen. Eileens Leben auf der Straße, ihre Gewohnheiten und die Berichterstattung in den Medien machten es zunehmend schwierig für sie, im Verborgenen zu bleiben. Im Jahr 1991, nach zahlreichen Ermittlungstaktiken und einem intensiven Polizeieinsatz, wurde Eileen Wuornos schließlich festgenommen. Die entscheidende Wendung in der Ermittlung kam, als Eileen in einem Motel in Florida entscheidende Beweise hinterließ. Ein Zimmernachbar hatte die Polizei alarmiert, nachdem er sie in einer hitzigen Auseinandersetzung über eine Waffe gesehen hatte. Als die Beamten das Motel durchsuchten, fanden sie nicht nur die Waffe, die mit den Morden in Verbindung gebracht wurde, sondern auch Hinweise auf ihr Versteck und ihre Aktivitäten. Eileen wurde am 9. Januar 1991 festgenommen. Ihre Festnahme war das Ergebnis eines langen und schmerzhaften Prozesses, der die Augen öffnete und den Fall zu einer nationalen Sensation machte. In den ersten Vernehmungen war Eileen jedoch konfus und nervös. Sie versuchte, ihre Handlungen zu rechtfertigen und sprach von Selbstverteidigung, dass die Männer, die sie getötet hatte, sie bedroht und misshandelt hätten. Die juristischen Auseinandersetzungen, die folgen sollten, waren ebenso komplex wie schockierend. Eileen wurde in mehreren Prozessen angeklagt und ihr Bild in den Medien verwandelte sich schnell von einer Täterin zu einer tragischen Figur. Während die Gerichtsverhandlungen stattfanden, begannen Psychologen und Experten, sich mit ihrem psychologischen Zustand auseinanderzusetzen. Viele argumentierten, dass Eileen das Produkt ihrer traumatischen Kindheit war, ein Produkt eines Lebens voller Missbrauch, Verlassenheit und Gewalt. Die Verteidigung bemühte sich, Eileens Lebensgeschichte darzulegen und zu zeigen, dass sie bei ihren Taten nicht bei klarem Verstand gehandelt hatte. Die Anklage hingegen stellte dar, dass die Morde auf kaltherzige Weise geschehen waren. Die öffentliche Debatte über Schuld und Unschuld, über die Hintergründe von Eileens Leben und die Fragen zu Geschlechterrollen und Gewalt in der Gesellschaft erhitzten die Gemüter. Am 27. Januar 1992 wurde Eileen schließlich wegen des Mordes an Richard Mallory für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Dieser erste Prozess setzte einen gefährlichen Präzedenzfall in Gang, und Eileens Fall würde in den Folgejahren weiterhin viel Aufmerksamkeit erregen. In den kommenden Prozessen wurde sie ebenfalls in weiteren Morden für schuldig befunden, was die ohnehin schon angespannte Situation weiter komplizierte. Während sie auf die Urteile wartete, entwickelte sich das Bild von Eileen Vuornos in der Öffentlichkeit weiter. Einige sahen sie als Mörderin, andere als Symbol für eine zerbrochene Gesellschaft, die Frauen wie sie zurückgelassen hatte. Medienberichte über ihren Fall tauchten in Zeitungen, Fernsehsendungen und Dokumentationen auf. Diese Berichterstattung verstärkte das öffentliche Interesse und führte zu hitzigen Diskussionen über Gerechtigkeit, Rehabilitierung und das Leben von Frauen in Krisensituationen. Die Gerichtsverhandlungen und die anschließenden Urteile waren nicht nur für Eileen Vuornos von Bedeutung, sondern warfen auch grundlegende Fragen zur Natur des Verbrechens, zur Verantwortung und zu den gesellschaftlichen Umständen auf, die zu solch derartigen Vergehen führen können. Die Kämpfe, die Eileen durchlebte, spiegelten die Kämpfe vieler Frauen wider, die mit ähnlichen Umständen konfrontiert sind. Eileen Vuornos wartete im Todestrakt auf das Ergebnis ihres Schicksals, und ihr Fall wird in den kommenden Kapiteln weiterhin beleuchtet, sowohl in Bezug auf die Auswirkungen auf ihr Leben als auch auf die breiteren gesellschaftlichen Themen, die er aufwarf. Kapitel 5: Die Todesstrafe und Eileens letzte Jahre. Nach ihren Verurteilungen aufgrund der Morde begann eine neue und düstere Phase in Eileen Vuornos Leben, ihr Aufenthalt im Todestrakt. Die Gefühle von Isolation und Verzweiflung prägen diesen Teil ihrer Geschichte. Eileen wurde in die besagte Zelle eingewiesen, wo sie auf ihre Hinrichtung wartete. Dort erlebte sie die Realität des Todestrakts auf eine Weise, die viele von uns sich nicht einmal vorstellen können. Diese letzten Jahre in der Todeszelle waren geprägt von intensiven Emotionen. Eileen hatte nicht nur mit den physischen Einschränkungen und der ständigen Überwachung zu kämpfen, sondern auch mit den psychologischen Auswirkungen ihrer Situation. In Interviews äußerte sie oft ein Gefühl von Einsamkeit. Sie berichtete, dass sie die Wände ihrer Zelle als erdrückend empfand und kämpfte mit dem Gedanken, dass ihre Zeit ablief. In diesem isolierten Raum begann Eileen, sich mit ihrem Leben und den Entscheidungen, die sie getroffen hatte, auseinanderzusetzen. Sie sprach häufig über die Traumata ihrer Kindheit, die unauslöschlichen Wunden, die ihre Psyche gezeichnet hatten. Dabei wurde klar, dass Eileen keinen einfachen Zugang zu den Emotionen hatte, die ihr Leben geprägt hatten. Ihre Reflexionen waren oft wirr und sprunghaft, doch es wurde deutlich, dass der Schmerz und die Verwundbarkeit, die sie im Laufe ihres Lebens erlitten hatte, sie nie verlassen hatten. Mit der Zeit wuchs auch die Medienaufmerksamkeit um Eileens Fall. Sie wurde zu einer Symbolfigur für Kontroversen über die Todesstrafe und über das System der amerikanischen Justiz. Filmproduktionen und Dokumentationen schauten sich ihr Leben an, und Eileens Geschichte wurde immer wieder neu erzählt. Dabei wurde sie von vielen als Opfer ihrer Umstände angesehen, während andere sie als kaltblütige Mörderin betrachteten. Während ihres Aufenthalts im Todestrakt kam es immer wieder zu Interviews, die sowohl Eileen als auch die gesellschaftlichen Themen, die ihre Geschichte umgaben, beleuchtet haben. Eileen sprach über den Hass auf ihre Vergangenheit, über den Missbrauch, die Verlassenheit und darüber, wie sehr sie sich wünschte, dass ihr Leben anders verlaufen wäre. Hierbei weckte sie Mitgefühl und Verständnis, aber auch Widerwillen, was zu hitzigen Diskussionen über menschliche Schwächen und das Strafjustizsystem führte. Ein markanter Moment in Eileens Geschichte war, als sie 2001 ein Sonderbegnadigungsangebot erhielt. In einem emotionalen Brief an den damaligen Gouverneur von Florida bat sie um eine Erlaubnis zur Begnadigung und drückte ihr Bedauern über ihre Taten aus. Eileen sprach oft über die Einsichten, die sie nach Jahren des Kämpfens gewonnen hatte, und über den Wunsch nach Frieden. Aber auf diese Anfrage wurde nicht eingegangen. Im Februar 2002 wurde sie schließlich hingerichtet. Eileens Tod brachte eine Vielzahl von Reaktionen mit sich. Einige Menschen trauerten um die Frau, die in einem System gefangen war, das versagt hatte, sie zu schützen, während andere erleichtert waren, dass Gerechtigkeit für die Opfer hergestellt worden war. Der Fall Vuornos hinterließ eine komplexe Diskussion über das Leben, die Entscheidungen und den gnadenlosen Zyklus von Gewalt und Trauma. Eileen Vuornos letzte Jahre waren also nicht nur eine Geschichte über einen Serienmörder, sie waren auch ein tiefgreifendes Porträt einer Frau, die in ihrer Kindheit unvorstellbare Qualen durchlitten hatte. Ihre gewordenen Taten, um überleben zu können, wurden in einem komplexen sozialen und psychologischen Kontext zu verstehen, einem Kontext, der nie ganz aufgelöst werden kann. Eileens Geschichte bleibt eine Mahnung an die Gefahren des Missbrauchs, der sozialen Isolation und dem Versagen der Gesellschaft, verletzlichen Menschen eine Chance zu geben. Während wir Eileens Leben abschließen, bleibt die Frage bestehen, was hätte anders sein können? Und was bedeutet das für jene, die in ähnlichen Umständen gefangen sind? Kapitel 6. Eileens Erbe und gesellschaftliche Debatten. Eileen Vuornos Geschichte geht über ihre persönlichen Tragödien und Verbrechen hinaus. Ihr lebenslanges Ringen um Akzeptanz, Liebe und Überleben, verknüpft mit den traumatischen Erfahrungen ihrer Kindheit, hat Diskussionen über Geschlechterrollen, das Verständnis von Gewalt und die gesellschaftlichen Auswirkungen der Todesstrafe angestoßen. Ihr Fall bleibt ein düsteres, aber lehrreiches Kapitel bemerkenswerter sozialer und juristischer Herausforderungen. Nach Eileens Hinrichtung im Jahr 2002 begann die kritische Auseinandersetzung mit ihrem Leben und den Taten, für die sie verurteilt worden war, in neuen Dimensionen. Vor allem die Frage nach der Gerechtigkeit und dem Versagen des Systems, das solche Tragödien zulässt, rückte in den Fokus der Öffentlichkeit. Kritiker des Strafjustizsystems begannen, über die Verantwortung der Gesellschaft, der Polizei und der Justiz zu diskutieren, besonders in Bezug auf Frauen, die Gewalt erleiden. Ein wesentlicher Aspekt dieser Diskussion war die Betrachtung des Missbrauchs von Frauen und die oft missachtete Stimme der Opfer. Eileen wurde nicht nur wegen ihrer Taten verurteilt, sondern auch für das, was sie durchgemacht hatte. Viele sahen sie als Produkt eines Systems, das sie nicht schützte, sondern sie weiter in die Dunkelheit und Verzweiflung drängte. Psychologen und Sozialwissenschaftler begannen, Eileens Fall als Beispiel für die Schnittstelle von Geschlechtergewalt und psychischen Erkrankungen zu analysieren. Sie argumentierten, dass viele Frauen, die in der Prostitution leben oder in gewalttätige Beziehungen verwickelt sind, oft ein Leben voller Trauma führen. Die Gesellschaft neigt dazu, diese Frauen zu stigmatisieren, ohne die zugrunde liegenden gesellschaftlichen Probleme zu betrachten, die sie an diesen Punkt gebracht haben. Darüber hinaus generierte Eileens Geschichte Debatten über die Todesstrafe in den Vereinigten Staaten. Die Meinungen über das, was als Gerechtigkeit betrachtet wird, und die moralischen Fragen über das Töten von Menschen durch den Staat wurden angeregt. Viele Menschenrechtsorganisationen forderten ein Ende der Todesstrafe und verwendeten Eileens Fall als Beispiel dafür, wie das System versagen kann und wie die Todesstrafe in Fällen von psychischen Erkrankungen und Missbrauch nicht gerechtfertigt ist. Trotz des negativen Lichtes, das auf Eileens Taten fiel, wurde sie auch zu einem Symbol der Empathie und des Verständnisses für das Leiden vieler Frauen. Sie wurde in verschiedenen Kunstwerken, Filmen und Büchern thematisiert, von dem Film Monster, der auf ihrem Leben basiert und für Charlize Theron einen Oscar einbrachte, bis hin zu verschiedenen Dokumentationen und literarischen Analysen. Diese Darstellungen versuchten, Eileens Menschlichkeit inmitten der grausamen Taten, die sie begangen hatte, wiederherzustellen und ein Gefühl von Mitgefühl zu erwecken. Außerdem wird Eileens Geschichte häufig in Schulungen für Fachkräfte im Bereich der psychischen Gesundheit, Sozialarbeit und der Strafjustiz verwendet. Lehrkräfte nutzen ihren Fall, um die Schüler über die Problematik des Traumas, der Gewalt in den Geschlechterrollen und die missbräuchlichen Dynamiken in vielen von Eileens Beziehungen aufzuklären. In der Erinnerung an Eileen Vuornos schwingt eine komplexe Mischung aus Traurigkeit, Empathie und der ständigen Frage nach Gerechtigkeit und Verantwortung mit. Viele ziehen Lehren aus ihrer Geschichte und setzen sich dafür ein, dass künftige Generationen von Frauen und Opfern von Gewalt die Unterstützung und Ressourcen erhalten, die sie so dringend benötigen. Das Erbe von Eileen Vuornos ermutigt uns, über die Ursachen von Gewalt und das Versagen der Gesellschaft nachzudenken. Ihr Leben mahnt uns, mehr für die Schwächsten und Gefährdeten in unserer Gemeinschaft zu tun und ihnen zur Seite zu stehen, bevor es zu spät ist. Kapitel 7. Eileen Vuornos in der Popkultur. Eileen Vuornos Leben und die damit verbundenen Tragödien haben einen tiefen Eindruck in der Popkultur hinterlassen. Ihre Geschichte, die sowohl faszinierend als auch erschreckend ist, wurde in Filmen, Büchern, Musik und Dokumentationen aufgegriffen und hat eine bedeutsame Diskussion über Geschlechtergewalt, psychische Gesundheit und die Moral der Strafjustiz angestoßen. Eileens komplexe Persönlichkeit und die Umstände ihres Lebens gingen über die Schlagzeilen hinaus und wurden zu einem Symbol für eine Vielzahl gesellschaftlicher Themen. Der vielleicht bekannteste Film über Eileen Wuornos ist Monster, 2003, in dem Charlize Theron eine beeindruckende schauspielerische Leistung als Eileen erbringt. Der Film zeigt nicht nur Eileens Taten, sondern auch die verwundbare Seite ihres Charakters. Therons Darstellung brachte ihr den Oscar für die beste Hauptdarstellerin ein und führte zur Schaffung eines neuen Narrativs für Frauen, die in systemische Gewalt verwickelt sind. Monster veranschaulicht Eileens Kämpfe und ihre verzweifelte Suche nach Liebe und Zugehörigkeit. Es zeigt die Dynamik ihrer Beziehung zu Tyria Moore, die für Eileen sowohl ein Lichtblick als auch eine Quelle des emotionalen Konflikts war. Der Film macht deutlich, dass Eileens Taten nicht isoliert betrachtet werden können. Sie sind das Ergebnis eines Lebens, das von Missbrauch und Schmerz geprägt ist. Neben Monster gibt es zahlreiche Dokumentationen und Biografien, die sich mit Eileens Leben auseinandersetzen. Produktionen wie Eileen, Life and Death of a Serial Killer, 2003, bieten tiefere Einblicke in ihre Gedankenwelt. Diese Dokumentationen verwenden Archivmaterial, Interviews mit Eileen während ihres Aufenthalts im Todestrakt und Gespräche mit Psychologen, um ein umfassenderes Bild ihrer Psyche zu vermitteln. In der Musik findet sich ebenfalls ein Bezug zu Eileen. Künstler haben ihre Geschichte verwendet, um Themen der Verzweiflung, des Überlebens und der Trauer zu thematisieren. Songs, die von der Komplexität von Eileens Leben erzählen, lassen die Zuhörer über die psychologischen und emotionalen Lasten nachdenken, die sie trugen. Eileens Geschichte hat auch zahlreiche Bücher inspiriert, darunter Biografien und Romane, die ihre Figur sowohl romantisieren als auch kritisch betrachten. Ihre Darstellung in der Literatur zeigt ein ambivalentes Bild, einerseits die abstoßenden Taten, andererseits das Mitgefühl für eine Frau, die, wie viele andere, das Opfer ihrer Umstände wurde. Die Popkultur hat Eileen Wuornos sowohl als Figur des Bösen als auch als tragische Heldin ins Licht gerückt. Dies spiegelt die gesellschaftlichen Einstellungen zu Frauen, Gewalt und psychischer Gesundheit wider. In einigen Darstellungen wird Eileen als kaltblütige Mörderin dargestellt, während andere versuchen, die Komplexität ihrer Erfahrungen und die Umstände, die zu ihren Taten führten, zu verstehen. Die Diskussion und die Kunst, die sich um Eileens Geschichte gruppieren, eröffnen einen Raum für das Verständnis der vielschichtigen Realität, die viele Frauen erleben. Sie erinnert uns daran, dass hinter jeder Schlagzeile ein Mensch mit einer Geschichte steht, dass die Umstände oft nicht einfach schwarz oder weiß sind. Eileens Fall fordert uns auf, Empathie zu zeigen und die sozialen Strukturen zu hinterfragen, die Gewalt und Missbrauch ermöglichen. Im nächsten Kapitel werden wir die Auswirkungen der Popkulturrepräsentationen auf die Wahrnehmung der Gesellschaft von Gewalt und die Rolle der Medien in den Darstellungen solcher Geschichten untersuchen. Wir werden auch die Frauen betrachten, die in ähnlichen Situationen wie Eileen leben, und was diese Darstellungen für den öffentlichen Diskurs über Geschlechterfragen bedeuten. Kapitel 8: Die Auswirkungen der Medien und gesellschaftliche Wahrnehmungen. Die Medien spielen eine entscheidende Rolle in der Art und Weise, wie Geschichten von Kriminalität und Gewalt erzählt werden. Eileen Wuornos Fall ist ein bemerkenswertes Beispiel dafür, wie die Berichterstattung über Verbrechen nicht nur die öffentliche Wahrnehmung beeinflusst, sondern auch die realen Leben der Menschen, die im Zentrum dieser Geschichten stehen. Der Umgang der Medien mit Eileens Geschichte hat weitreichende Konsequenzen, sowohl für das Verständnis von Gewalt als auch für das Bild von Frauen in der Gesellschaft. Bereits während der Ermittlungen und der späteren Gerichtsverhandlungen war die Berichterstattung über Eileen Wuornos sensationell. Große Medienunternehmen griffen ihre Geschichte auf und stellten sie oft in extremen und vereinfachten Narrativen dar. Die grausame Mörderin, die in dunklen Gassen nach ihren Opfern suchte, und die Frau, die durch äußere Umstände zum Monster wurde. Solche Darstellungen neigen dazu, die komplexe Realität von Gewalt und Trauma zu ignorieren. Und sie tragen oft dazu bei, Stigmata gegenüber Frauen zu verstärken, die in extremen Lebensumständen gefangen sind. Die Sensationslust der Medien führte zu einer starken Polarisierung der öffentlichen Meinungen über Eileen. Die einen sahen sie als herzlose Mörderin, die anderen als Opfer ein ambivalentes Bild, das die Gesellschaft gezwungen hat, über die zugrunde liegenden Fragen von Geschlechterungleichheit, Missbrauch und psychischer Gesundheit nachzudenken. Viele Menschen wurden durch die Berichterstattung dazu angeregt, sich mit den gesellschaftlichen Strukturen auseinanderzusetzen, die Frauen wie Eileen in den Abgrund treiben können. Die Art und Weise, wie Eileen in den Medien dargestellt wurde, hat auch zu einem breiteren Dialog über die Darstellung von Frauen in der Kriminalberichterstattung geführt. Oft werden weibliche Verbrecher entweder übersexualisiert oder auf ihre Rolle als Mütter und Frauen reduziert. Die Komplexität ihrer Identität und ihrer Geschichten bleibt oft unberührt. Eileens Fall hat diesen Diskurs angestoßen und Fragen aufgeworfen. Warum werden weibliche Psychopathen anders wahrgenommen als männliche? Welche gesellschaftlichen Vorurteile sind am Werk, wenn wir über Verbrechen berichten? In der Popkultur und den Medien hat Eileens Fall das Bewusstsein für das Thema Gewalt gegen Frauen und die Herausforderungen, mit denen Frauen in der Gesellschaft konfrontiert sind, geschärft. Es hat nicht nur Diskussionen über Ausbeutung und Missbrauch angestoßen, sondern auch über die Verantwortung, die die Gesellschaft für die Unterstützung und den Schutz von vulnerablen Menschen trägt. Dies hat dazu geführt, dass Organisationen und Aktivisten auf die Notwendigkeit von Reformen im Bereich der psychischen Gesundheit, der Strafjustiz und des Opferschutzes aufmerksam machen. Es ist wichtig zu erkennen, dass die Medien nicht nur passive Berichterstatter sind. Sie sind oft aktiv an der Gestaltung der Narrative beteiligt, die wir über Gewalt, Gender und das Strafrechtssystem haben. Die Berichterstattung über Eileens Geschichte hat die Rahmenbedingungen geschaffen, unter denen diese Themen diskutiert werden, und sie hat damit das Bild von Gewalt in der Gesellschaft beeinflusst. Die schockierenden Details um Eileens Handlungen, gemischt mit ihrer tragischen Lebensgeschichte, haben viele zum Nachdenken angeregt und den Fokus auf die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung von Verbrechen gelenkt. In einer Zeit, in der wir mit neuen Herausforderungen in Bezug auf Gewalt, Gender und psychische Gesundheit konfrontiert sind, bleibt Eileen Wuornos ein Symbol für die schmerzlichen Wahrheiten, die viele Menschen in der Gesellschaft erleben, und für die Fragen, die wir uns als Gemeinschaft stellen müssen. Im nächsten Kapitel werden wir auf die laufenden Diskussionen über Geschlechtergewalt und ihre Relevanz in der heutigen Gesellschaft eingehen. Hierbei werden wir die Stimmen von Frauen, die Ähnliches erlebten wie Eileen, und die notwendigen Schritte zur Prävention von Gewalt in den Vordergrund stellen. Kapitel 9. Geschlechtergewalt in der Gesellschaft, Eileens Vermächtnis. Eileen Wuornos Geschichte ist nicht nur eine Tragödie eines einzelnen Lebens, sondern spiegelt auch die weit verbreiteten und oftmals übersehenen Themen von Geschlechtergewalt und Ungleichheit in der Gesellschaft wider. Ihre Erfahrungen sind symptomatisch für das, was viele Frauen durchmachen, die in toxischen und gewalttätigen Umgebungen leben. Dies hat wichtige Diskussionen über die Prävention von Gewalt, den Schutz von Opfern und die Unterstützung von Überlebenden angestoßen. Der Weg, den Eileen ging, ist bunt gemischt mit Missbrauch, Vernachlässigung und einem ständigen Kampf ums Überleben. Ihre Kindheit war geprägt von Gewalt und Chaos, was oft bei Opfern von häuslicher Gewalt der Fall ist. Viele Frauen, die in ähnlichen Umständen leben, kämpfen nicht nur gegen die physischen Schäden, die sie erlitten haben, sondern auch gegen die psychologischen Narben, die mit ihrem Erleben einhergehen. Es ist wichtig, die Barrieren zu betrachten, die Frauen daran hindern, Hilfe zu suchen. Häufig haben Missbrauchsopfer das Gefühl, dass sie allein sind, oder sie sind eingeschüchtert von den gesellschaftlichen Normen, die oft die Schuld auf die Überlebenden schieben. Dazu kommt das Stigma, das mit dem Leben in prekären Verhältnissen einhergeht, und die Angst vor Nichteinhaltung durch die Gesellschaft. Diese Dynamiken machen es für viele Frauen unerträglich, Hilfe zu suchen oder ihre Geschichten zu erzählen. Eileens Tragödie und die sensationelle Berichterstattung darüber haben das Bewusstsein für diese Fragen geschärft. Die Diskussion darüber, wie systemische Schwächen, wie Armut, fehlender Zugang zu Bildungs- und Gesundheitsdiensten und institutionelle Gewalt, die Leben von Frauen in Gefahr bringen, ist zunehmend in den Vordergrund gerückt. Bei jeder Diskussion über Geschlechtergewalt ist es entscheidend, die sozialen, wirtschaftlichen und psychologischen Faktoren zu berücksichtigen, die dazu beitragen. Die Stimmen von Überlebenden und Aktivisten sind entscheidend, um Bewusstsein zu schaffen und Veränderungen zu bewirken. Viele Organisationen haben sich mobilisiert, um den Opferschutz zu verbessern, Gewaltschutzgesetze zu reformieren und soziale Programme zu fördern, die Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind, unterstützen. Es ist wichtig, dass wir als Gesellschaft anerkennen, dass das Thema Geschlechtergewalt nicht isoliert betrachtet werden kann. Es ist ein systemisches Problem, das tief in den gesellschaftlichen Strukturen verwurzelt ist. Wichtig ist es, auch den Aspekt der Prävention in den Mittelpunkt zu stellen. Aufklärung, auch in Schulen, über gesunde Beziehungen und die frühzeitige Erkennung von Anzeichen von Missbrauch können von grundlegendem Wert sein. Initiativen, die sich auf Empowerment und Selbstbewusstsein konzentrieren, können Frauen helfen, sich in Zeiten der Gefahr besser zu schützen und Wege zu finden, Unterstützung zu suchen. Eileens Geschichte mahnt uns, dass wir alle eine Rolle spielen können und sollten, um zukünftige Tragödien zu verhindern. Ob durch Aufklärung, Unterstützung von Opfern oder die Bekämpfung der gesellschaftlichen Normen, die Gewalt fördern, wir können alle Teile der Lösung sein. Im nächsten Kapitel werden wir auf verschiedene Initiativen und Bewegungen eingehen, die sich für die Rechte von Frauen und die Bekämpfung von Geschlechtergewalt einsetzen, und darüber, wie Eileens Erbe dazu beiträgt, das Bewusstsein und das Engagement für eine bessere Zukunft zu erhöhen. Kapitel 10. Initiativen und Bewegungen gegen Geschlechtergewalt. Eileen Wuornos Leben und ihre abschreckende Geschichte haben nicht nur Diskussionen angestoßen, sondern auch Initiativen und Bewegungen inspiriert, die sich für die Bekämpfung von Geschlechtergewalt und die Unterstützung von Opfern einsetzen. Diese Bewegungen sind entscheidend, um das Bewusstsein für die Themen zu schärfen, die Eileens Geschichte aufwirft, und um Veränderungen sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene zu fordern. Eine der bedeutendsten Bewegungen, die sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, ist die Raute MeToo-Bewegung. Diese breite globale Bewegung ermutigte Frauen, ihre Erfahrungen mit sexueller Gewalt und Belästigung zu teilen und schuf einen Raum des Miteinanders und der Solidarität. Die Geschichten von Eileen Wuornos und anderen Überlebenden wurden Teil einer größeren Erzählung, die verdeutlicht, wie tief verwurzelt Gewalt gegen Frauen in unserer Gesellschaft ist. Die Raute MeToo-Bewegung hat dazu beigetragen, die Stimme der Betroffenen zu stärken und den Druck auf die Rechtssysteme und Institutionen zu erhöhen, um echte Veränderungen herbeizuführen. Ein weiteres wichtiges Element ist die Aufklärung über das Thema Gewalt in Schulen und Gemeinden. Programme, die sich mit Themen wie einvernehmlichen Beziehungen, emotionaler Intelligenz und der Prävention von Gewalt befassen, sind entscheidend, um das Bewusstsein für diese Fragen zu schärfen und toxische Verhaltensweisen abzubauen, bevor sie sich manifestieren können. Diese Bildungsinitiativen zielen darauf ab, eine neue Generation zu erziehen, die in der Lage ist, gesunde Beziehungen zu erkennen und zu fördern sowie Gewalt in jeder Form abzulehnen. Zusätzlich setzen Organisationen wie RHEIN, RAPE, ABUSE und INCEST National Network und lokale Frauenhäuser unermüdlich daran, Opfern von sexueller Gewalt und häuslicher Gewalt Unterstützung zu bieten. Diese Einrichtungen bieten verschiedene Dienstleistungen an, darunter rechtliche Unterstützung, psychologische Beratung und Unterkunft für Frauen, die aus gewalttätigen Verhältnissen fliehen müssen. Die Arbeit dieser Organisationen ist von entscheidender Bedeutung, um während und nach traumatischen Erfahrungen Hilfe zu leisten. Die Kunst und Kreativität haben ebenfalls eine bedeutende Rolle dabei gespielt, das Bewusstsein für Geschlechtergewalt zu schärfen. Künstlerinnen und Künstler haben Eileens Geschichte und das breitere Thema von Gewalt gegen Frauen in ihren Werken behandelt, sei es durch Filme, Musik oder Literatur. Diese kreativen Ausdrucksformen helfen nicht nur dabei, die Geschichten von Überlebenden zu erzählen, sondern bieten auch eine Plattform, um gesellschaftliche Normen und Erwartungen in Frage zu stellen und Raum für Diskussion zu schaffen. Ein weiterer wesentlicher Aspekt der Bewegung gegen Geschlechtergewalt ist das Eintreten für gesetzliche Reformen. Aktivisten fordern strengere Gesetze zur Bekämpfung von häuslicher Gewalt und sexuellem Missbrauch und setzen sich für einen besseren Zugang zu Justiz und Unterstützungsdiensten für Opfer ein. Die Reform des Rechtssystems ist entscheidend, um sicherzustellen, dass Überlebende Gehör finden und dass die Verantwortlichen für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden. Eileens Leben und Geschichte erinnern uns an die Notwendigkeit, engagiert zu bleiben und Veränderungen anzustreben. Ihr Vermächtnis bietet wertvolle Lehren über die Herausforderungen, mit denen viele Frauen konfrontiert sind, und die Wichtigkeit, verflochtene soziale Probleme anzugehen. Die Auseinandersetzung mit ihrer Geschichte ermutigt uns, geschlechtergerechte Praktiken zu fördern und eine Kultur zu schaffen, die Gewalt nicht duldet. Im nächsten Kapitel werden wir uns mit den Herausforderungen und Widerständen befassen, denen diese Initiativen gegenüberstehen, sowie den Fortschritten, die bereits gemacht wurden. Wir werden auch betrachten, wie sich die öffentliche Meinung und das gesellschaftliche Bewusstsein im Zusammenhang mit Geschlechtergewalt im Laufe der Jahre verändert haben. Kapitel 11 der Herausforderungen und Widerstände im Kampf gegen Geschlechtergewalt. Trotz der Fortschritte, die in den letzten Jahrzehnten in der Bekämpfung von Geschlechtergewalt erzielt wurden, stehen Bewegungen und Initiativen vor zahlreichen Herausforderungen und Widerständen. Diese Hindernisse können sowohl struktureller als auch kultureller Natur sein und erschweren die Umsetzung effektiver Lösungen zur Unterstützung von Opfern und zur Prävention von Gewalt. Eines der bedeutendsten Probleme ist die Stigmatisierung von Opfern. Viele Frauen, die Gewalt erfahren haben, zögern, sich zu melden oder Hilfe zu suchen, aus Angst vor Verurteilung oder der Reaktion ihres sozialen Umfelds. Diese Stigmatisierung kann dazu führen, dass Frauen sich isoliert fühlen und von dem Glauben abgeschreckt werden, dass ihre Erfahrungen nicht ernst genommen werden. In zahlreichen Gesellschaften bestehen tief verankerte Stereotype und Vorurteile, die dazu führen, dass den Opfern von Gewalterfahrungen die Schuld zugeschrieben wird. Dies erschwert es den Betroffenen zusätzlich, angemessene Unterstützung zu erhalten. Ein weiteres Hindernis ist das Versagen der Institutionen. In vielen Ländern gibt es nicht ausreichend Ressourcen oder Schulungen für Polizei, Justiz und Unterstützungseinrichtungen, um effektiv auf Fälle von Geschlechtergewalt zu reagieren. Häufig erleiden Überlebende eine zweite Viktimisierung, wenn ihre Berichte nicht ernst genommen werden oder sie von den Behörden nicht angemessen behandelt werden. Diese institutionellen Mängel fördern Misstrauen in die Systeme, die dazu dienen sollten, Opfern zu helfen, was dazu führen kann, dass weniger Frauen den Mut finden, sich zu äußern. Gesetzliche Rahmenbedingungen können ebenfalls frustrierende Elemente darstellen. In einigen Ländern gibt es immer noch Gesetze, die Geschlechterungleichheit unterstützen oder die Rechte von Frauen in Frage stellen. Das Fehlen wirksamer Gesetze gegen Geschlechtergewalt oder unzureichende Strafen für Täter kann das Gefühl verstärken, dass Gewalt gegen Frauen toleriert wird. Gesetze allein lösen die Problematik nicht. Dringend erforderlich sind auch kulturelle und gesellschaftliche Veränderungen in der Wahrnehmung von Frauen und Gewalt. Politische und wirtschaftliche Faktoren können die Bemühungen gegen Geschlechtergewalt zusätzlich behindern. In vielen Regionen kämpfen Organisationen, die sich für Opferschutz und Prävention von Gewalt einsetzen, ums Überleben und sind mit begrenzten Budgets und Ressourcen konfrontiert. Politische Instabilität oder der Mangel an politischem Willen zur Bekämpfung von Geschlechtergewalt können die Möglichkeit erschweren, Programme zu entwickeln und Gesetze zu reformieren. Diese strukturellen Barrieren können zu einem Stillstand führen und den Fortschritt behindern. Zudem spielt die Medienberichterstattung eine komplexe Rolle. Während einige Berichterstattung zur Sensibilisierung beiträgt, kann sie auch dazu führen, dass Gewalt sensationalisiert und als Nachrichtenattraktion genutzt wird, statt als ernstzunehmendes gesellschaftliches Problem. Eine einseitige oder irreführende Berichterstattung kann nicht nur das öffentliche Bewusstsein eintrüben, sondern auch den Opfern schaden und die Wahrnehmung der Gesellschaft über ihre Erfahrungen verzerren. Trotz dieser Herausforderungen gibt es positive Ansätze und Fortschritte. Durch die verstärkte gesellschaftliche Aufmerksamkeit in den letzten Jahren gibt es eine wachsende Zahl von Unterstützungsnetzwerken, die sich für die Rechte der Überlebenden einsetzen. Die Ausweitung von Bildungsprogrammen, die eine Kultur der Gleichheit und des Respekts fördern, bietet Hoffnung auf langfristige Veränderungen. Darüber hinaus setzen sich engagierte Aktivisten und Organisationen weiterhin für Reformen ein und mobilisieren die Gemeinschaft, um auf die als unverzichtbar erachteten Änderungen hinzuarbeiten. Der Kampf gegen Geschlechtergewalt erfordert einen umfassenden, multidimensionalen Ansatz, der die Komplexität des Problems erkennt. Es erfordert, dass wir sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene aktiv werden und Veränderungen vorantreiben. Eileen Wuornos tragische Geschichte kann als ein eindringlicher Aufruf zum Handeln angesehen werden, um das Bewusstsein zu schärfen, Barrieren abzubauen und den Mut zu finden, sich den Herausforderungen der Geschlechtergewalt zu stellen. Im nächsten Kapitel werden wir die Veränderungen, die in der öffentlichen Wahrnehmung und den gesellschaftlichen Einstellungen gegenüber Geschlechtergewalt im Laufe der Jahre stattgefunden haben, eingehender beleuchten und die Auswirkungen des Wandels analysieren. Wir werden auch erörtern, welche weiteren Schritte nötig sind, um eine gerechtere und sicherere Gesellschaft für alle zu schaffen. Kapitel 12: Veränderungen in der öffentlichen Wahrnehmung und gesellschaftliche Einstellungen. Im Lauf der letzten Jahrzehnte hat sich die öffentliche Wahrnehmung von Geschlechtergewalt erheblich verändert. Diese Transformation spiegelt sich nicht nur in den Diskursen innerhalb der Medien wider, sondern auch in der Art und Weise, wie die Gesellschaft insgesamt mit diesen Themen umgeht. Die Berichterstattung über Vorfälle von Gewalt und die Unterstützung von Überlebenden haben sich zu zentralen Themen in vielen Ländern entwickelt, die dringend Aufmerksamkeit verlangen. Der Einfluss von Bewegungen wie Raute MeToo und Time's Up auf das gesellschaftliche Bewusstsein ist unübersehbar. Diese Initiativen haben dazu beigetragen, den Dialog über sexuelle Belästigung, Übergriffe und häusliche Gewalt zu öffnen. Für viele Menschen, insbesondere für Frauen, war es das erste Mal, dass sie das Gefühl hatten, ihre Stimmen in einer von Männern dominierten Welt gehört und ernst genommen zu werden. Der öffentliche Mut, eigene Erfahrungen zu teilen, hat eine Welle von Empathie und Unterstützung ausgelöst, die weit über die ursprünglichen Berichte hinausgeht. Aber die Veränderungen in der Wahrnehmung sind nicht auf die Reaktionen der Massen beschränkt. Bildungseinrichtungen, Unternehmen und Organisationen erkennen zunehmend die Notwendigkeit, Präventionsmaßnahmen zu implementieren und eine Kultur des Respekts zu fördern. Viele Schulen haben Programme zur Aufklärung über gesunde Beziehungen und zu sexueller Aufklärung entwickelt, um bereits in frühen Jahren ein Bewusstsein für diese Themen zu schaffen. Dies ist ein entscheidender Schritt, um zukünftige Generationen für die Problematik der Geschlechtergewalt zu sensibilisieren und dazu zu ermutigen, solche Verhaltensweisen nicht nur zu erkennen, sondern auch aktiv abzulehnen. Ein bedeutender Wandel konnte auch in der Film- und Unterhaltungsindustrie beobachtet werden. Immer mehr Regisseurinnen und Drehbuchautorinnen haben den Mut, Geschichten von Überlebenden zu erzählen und komplexe weibliche Charaktere zu schaffen, die nicht auf Stereotype-Darstellungen von Opfern oder Täterinnen reduziert werden. Filme, Serien und Dokumentationen, die das Thema Geschlechtergewalt ungeschönt behandeln, tragen dazu bei, das öffentliche Bewusstsein zu schärfen und eröffnen neue Perspektiven auf die Herausforderungen, denen Überlebende gegenüberstehen. Trotz dieser positiven Entwicklungen gibt es auch Rückschläge. Einige veröffentlichte Berichte und öffentliche Reaktionen zeigen, dass es immer noch tief verwurzelte Stereotype und Vorurteile gibt, die die Diskussion um Geschlechtergewalt belasten. Beispielsweise gibt es Menschen, die trotz der Beweise und Berichte immer noch dazu neigen, die Glaubwürdigkeit der Betroffenen in Frage zu stellen oder sie für das erlittene Unrecht verantwortlich zu machen. Diese Ambivalenz in der Gesellschaft kann den Fortschritt behindern und die Unterstützung für Reformen und Präventionsmaßnahmen verringern. Die sozialen Medien spielen hierbei eine doppelte Rolle. Während sie dazu dienen, Stimmen zu verstärken und Aufmerksamkeit auf Probleme zu lenken, sind sie auch ein Raum, in dem Mobbing und toxische Ideologien weiterverbreitet werden. Der Diskurs über Geschlechtergewalt kann durch Fehlinformationen und Herabsetzungen, die online geteilt werden, geschädigt werden. Die Herausforderung liegt darin, sicherzustellen, dass soziale Medien als Plattform für positive Veränderungen und nicht als Bühne für Missbrauch und Mobbing genutzt werden. Es ist wichtig, dass wir als Gesellschaft darauf achten, diese Fortschritte nicht als endgültige Lösungen zu betrachten, sondern als Teil eines langen und kontinuierlichen Prozesses. Echte Veränderungen erfordern Engagement und aktive Teilnahme, sei es durch Bildung, Advocates oder den Dialog innerhalb unserer eigenen Gemeinschaften. Die Geschichten von Überlebenden wie Eileen Wuornos sollten uns daran erinnern, dass es bei diesen Themen nicht nur um Statistiken oder begriffliche Diskussionen geht, sondern um echte Menschen, deren Leben durch Gewalt und Ungerechtigkeit zu kurz gekommen sind. Um die Errungenschaften der letzten Jahre zu wahren, müssen wir weiterhin die Stimmen von Überlebenden unterstützen, systemische Veränderungen vorantreiben und den Diskurs über Geschlechterungleichheit und Gewalt bereichern. Der Weg zu einer gerechten und sicheren Gesellschaft ist zwar herausfordernd, aber auch möglich, wenn wir bereit sind, zuzuhören, zu lernen und zu handeln. Kapitel 13. Zukünftige Ansätze und Strategien zur Bekämpfung von Geschlechtergewalt. Um die Herausforderungen im Kampf gegen Geschlechtergewalt wirksam anzugehen, ist es entscheidend, innovative und integrative Ansätze zu entwickeln, die sich an den Bedürfnissen der Überlebenden orientieren und gleichzeitig gesellschaftliche Normen hinterfragen und verändern. Dieser Abschnitt befasst sich mit engagierten Strategien und Methoden, die für die Zukunft des Kampfes gegen Geschlechtergewalt von Bedeutung sein können. Holistic Support Systems, ganzheitliche Unterstützungssysteme. Der Bedarf an ganzheitlicher Unterstützung für Überlebende von Gewalt ist dringlicher denn je. Dies beinhaltet nicht nur Zugang zu rechtlichem Beistand und psychologischer Unterstützung, sondern auch Programme, die wirtschaftliche Unabhängigkeit fördern. Initiativen wie Schulungen zur beruflichen Weiterbildung, finanzielle Bildung und Stipendien für Frauen können helfen, die Abhängigkeit von gewalttätigen Beziehungen zu verringern. Durch die Schaffung eines Netzwerks von Unterstützungsdiensten, die sich auf die Bedürfnisse von Frauen konzentrieren, kann ein robusterer Schutz vor Gewalt etabliert werden. Kapitel 14. Präventive Bildungsmaßnahmen. Bildung ist ein kraftvolles Werkzeug, um die Wurzeln von Geschlechtergewalt zu bekämpfen. Programme, die in Schulen und Gemeinschaften angeboten werden, sollten sich auf die Förderung von Gleichheit, Empathie und Respekt konzentrieren. Die frühzeitige Aufklärung über gesunde Beziehungen, Konsens und emotionale Intelligenz kann dazu beitragen, toxische Verhaltensweisen zu erkennen und abzubauen, bevor sie Fuß fassen werden. Die Integration dieser Themen in den Lehrplan aller Altersgruppen könnte einen langfristigen Wandel in der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Gewalt bewirken. Kapitel 15. Einbeziehung der Männer und Jungen. Es ist wichtig, Männer und Jungen als aktive Verbündete im Kampf gegen Geschlechtergewalt einzubeziehen. Aufklärungskampagnen, die sich an Männer richten und ihnen helfen, Stereotype-Geschlechterrollen zu hinterfragen und gesunde Männlichkeit zu fördern, können dazu beitragen, das Verhalten zu verändern und eine Kultur des Respekts zu schaffen. Programme, die Männer ermutigen, sich gegen Gewalt zu positionieren und ihre Freunde zur Verantwortung zu ziehen, können einen signifikanten Einfluss auf die Prävention haben. Kapitel 16. Technologischer Einsatz zur Unterstützung von Überlebenden. Technologien können eine entscheidende Rolle im Kampf gegen Geschlechtergewalt spielen, sowohl zur Unterstützung der Überlebenden als auch zur Aufklärung. Mobile Apps, die es Überlebenden ermöglichen, Hilfe zu suchen, rechtliche Informationen zu erhalten, Notfallkontakte zu speichern oder Ressourcen für Beratung und Unterkünfte zu finden, könnten eine wesentliche Unterstützung bieten. Gleichzeitig können Kampagnen über soziale Medien zur Sensibilisierung und Aufklärung beitragen und wichtige Fragen in der Gesellschaft ansprechen. Kapitel 17: Politische Maßnahmen und gesetzliche Reformen. Grundlegende Veränderungen auf politischer Ebene sind notwendig, um Geschlechtergewalt effektiv zu bekämpfen. Es sind umfassende Gesetze erforderlich, die weibliche Identität und Fragen der Geschlechtergerechtigkeit priorisieren, einschließlich strengerer Strafen für Täter und dem Schutz der Rechte von Überlebenden im Justizsystem. Der Druck auf Politiker und Entscheidungsträger, Ressourcen für den Schutz von Opfern bereitzustellen und umfassende Präventionsstrategien umzusetzen, muss verstärkt werden. Kapitel 18: Community Engagement und Empowerment. Gemeinschaftliche Initiativen, die auf Empowerment setzen, können Veränderung bewirken. Die Schaffung von Räumen, in denen Überlebende ihre Geschichten teilen und sich gegenseitig unterstützen können, fördert nicht nur das Bewusstsein, sondern auch den Ausstieg aus gewalttätigen Situationen. Netzwerke von Unterstützungsgruppen und Mentorinnen können dazu beitragen, starke Vorbilder und Resilienz zu schaffen. Kapitel 19: Forschung und Datenanalyse. Die kontinuierliche Erforschung von Geschlechtergewalt, einschließlich ihrer Wurzeln, deren Auswirkungen und der Wirksamkeit von Präventionsstrategien, ist entscheidend. Datenerhebung und Analyse ermöglichen die Identifikation von Trends und Mustern, die zur Entwicklung gezielterer Interventionsstrategien führen können. Wissenschaftliche Studien sollten gefördert und wirkliche Erklärungen für Geschlechtergewalt in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen Diskussion gerückt werden. Der Kampf gegen Geschlechtergewalt erfordert kollektives Engagement und eine unermüdliche Entschlossenheit, die Herausforderungen zu erkennen und proaktive Lösungen zu entwickeln. Indem wir die Stimmen von Überlebenden und Aktivisten berücksichtigen und inklusivere Ansätze fördern, können wir darauf hinarbeiten, ein Umfeld zu schaffen, in dem Gewalt nicht akzeptiert wird und die Rechte aller respektiert werden. Im nächsten Kapitel werden wir reflektieren, wie das Erbe von Eileen Wuornos und anderen Überlebenden uns anregen kann, Veränderungen anzustoßen. Wir werden ihre Stimmen in den Vordergrund stellen und ihre Geschichten nutzen, um Inspiration für den Kampf gegen Geschlechtergewalt zu finden. Kapitel 20: Das Erbe von Eileen Wuornos und die Kraft der Überlebensgeschichten. Eileen Wuornos Geschichte ist sowohl tragisch als auch lehrreich, und sie wirft einen eindringlichen Blick auf die Lebensrealitäten von Frauen, die in Gewalt und Ausgrenzung leben. In diesem Kapitel werden wir das Erbe von Eileen Wuornos betrachten und untersuchen, wie ihr Leben und ihre Erfahrungen uns dazu anregen können, den Kampf gegen Geschlechtergewalt voranzutreiben. Darüber hinaus werden wir die Bedeutung von Überlebensgeschichten als Teil der gesellschaftlichen Transformation erörtern. Erster: Das Leben von Eileen Wuornos. Ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Missstände. Eileen Wuornos Geschichte ist nicht nur die Geschichte einer Frau, die extremen Bedingungen und Gewalt ausgesetzt war, sondern sie ist auch ein Spiegelbild der systemischen Missstände, die viele Frauen betreffen. Ihr Leben war geprägt von Vernachlässigung, Missbrauch und einem ständigen Kampf ums Überleben. Diese Umstände haben wesentlich zu ihrer Radikalisierung und den von ihrem begangenen Verbrechen beigetragen. Wuornos Geschichte zeigt, wie tief verwurzelte gesellschaftliche Ungleichheiten und der Mangel an Unterstützungssystemen Frauen in ausweglose Situationen bringen können. Zweiter: Die Stimmen der Überlebenden. Die Geschichten von Überlebenden wie Wuornos sind es, die uns die Realität von Geschlechtergewalt vor Augen führen. Es ist entscheidend, diese Stimmen zu hören und sie in den Mittelpunkt der Diskussion über Gewalt gegen Frauen zu stellen. Indem wir Überlebende sichtbar machen und ihre Erfahrungen ernst nehmen, können wir nicht nur das Stigma abbauen, das oft mit Opfern verbunden ist, sondern auch Verständnis für die Komplexität ihrer Lebenssituationen und Herausforderungen fördern. Dritter: Etablierung von Gerechtigkeit und Mitgefühl. Beim Umgang mit den Erfahrungen von Überlebenden ist es wichtig, einen Ansatz zu verfolgen, der Gerechtigkeit mit Mitgefühl verbindet. In der Vergangenheit wurden Überlebende häufig stigmatisiert oder in ihrer Glaubwürdigkeit in Frage gestellt. Ein Wandel hin zu einem System, das die Bedürfnisse und den Schutz der Überlebenden in den Vordergrund stellt, ist unerlässlich. Die Berücksichtigung ihrer Perspektiven in der Gesetzgebung und im Justizsystem kann dazu beitragen, dass Prozesse fairer und gerechter werden. Vierter: Die Verantwortung der Gesellschaft. Das Erbe von Eileen Wuornos erinnert uns daran, dass die Verantwortung nicht nur bei den Opfern von Gewalt liegt, sondern in der gesamten Gesellschaft. Es ist unerlässlich, dass wir als Gemeinschaft zusammenarbeiten, um gewaltfreie Umgebungen zu schaffen und über Gerechtigkeit und Gleichheit zu diskutieren. Die Stärkung von Gemeinschaften und die Förderung von Initiativen, die sich dem Schutz und der Unterstützung von Frauen widmen, sind Schritte in die richtige Richtung. Fünfter: Kreative Ausdrucksformen und Aktivismus. Die kreative Auseinandersetzung mit den Geschichten von Überlebenden kann ebenso ein kraftvolles Werkzeug des Wandels sein. Filme, Literatur und Kunst, die die Erfahrungen von Frauen reflektieren, fördern nicht nur das kollektive Bewusstsein, sondern intellektualisieren auch die Diskussion über Geschlechtergewalt. Kunst kann als Plattform dienen, um über Missstände zu sprechen und den Wunsch nach Veränderung zu befeuern. Vuornos Geschichte hat in der Popkultur Wege für diese Diskussion eröffnet und lädt zur Reflexion über unsere gesellschaftlichen Normen ein. 6. Empowerment durch Bildung. Ein zentraler Punkt im Erbe von Eileen Vuornos ist die Notwendigkeit von Bildung. Aufklärung über Geschlechtergewalt, gesunde Beziehungen und persönliche Grenzen ist entscheidend, um zukünftige Generationen zu schützen. Indem wir Bildung nutzen, um Empathie und Verständnis zu fördern, können wir zu einer kultivierten Gesellschaft beitragen, die Gewalt ablehnt. 7. Wandel durch Bestärkung. Eileen Vuornos Biografie und ihr Schicksal können als Ansporn dienen, gesellschaftliche Strukturen zu hinterfragen und zu reformieren. Indem wir ihre Geschichte und die von anderen Überlebenden von Geschlechtergewalt annehmen und diskutieren, können wir ihre Stimmen in eine breitere Bewegung für Gerechtigkeit und Wandel einfügen. Wir müssen diesen Wandel aktiv vorantreiben und Verantwortung übernehmen, um eine gerechtere Gesellschaft für alle zu schaffen. Das Erbe von Eileen Vuornos ist ein Aufruf, uns nicht nur an ihre leidvolle Geschichte zu erinnern, sondern sie als Teil eines größeren Netzwerks von Erfahrungen zu verstehen, die viele Frauen betreffen. In ihrem Namen sind wir gefordert, weiter zu forschen, zu lernen und aktiv zu werden, um Geschlechtergewalt zu beseitigen und eine sichere, respektvolle und gleichberechtigte Gesellschaft zu schaffen. Im nächsten Kapitel werden wir weitere erfolgreiche Initiativen und Bewegungen vorstellen, die in verschiedenen Teilen der Welt entstanden sind, um Geschlechtergewalt zu bekämpfen. Wir werden analysieren, was diese Initiativen erfolgreich macht und welche Strategien sie nutzen, um Veränderungen herbeizuführen. Kapitel 21. Erfolgreiche Initiativen und Bewegungen gegen Geschlechtergewalt. Im Kampf gegen Geschlechtergewalt haben sich weltweit zahlreiche Initiativen und Bewegungen herausgebildet, die sich für den Schutz von Frauen und die Prävention von Gewalt einsetzen. In diesem Kapitel werden wir einige dieser erfolgreichen Modelle untersuchen, die nicht nur auf lokaler Ebene, sondern auch global bedeutende Veränderungen bewirken konnten. Wir werden die Strategien und Ansätze analysieren, die diesen Bewegungen zugrunde liegen und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft hervorheben. 1. Heforsche, ein globaler Solidaritätsaufruf. Die Initiative Heforsche wurde von UN Women ins Leben gerufen und hat das Ziel, Männer und Jungen als Verbündete im Kampf für die Geschlechtergleichstellung zu gewinnen. Durch Kampagnen und Programme wird das Bewusstsein für Geschlechtergewalt geschärft und Männer dazu ermutigt, sich aktiv gegen Gewalt und Diskriminierung auszusprechen. Die Bewegung hat an vielen Hochschulen und in verschiedenen Gemeinschaften Anklang gefunden, indem sie Gleichheitsbildung und gemeinsame Verantwortung betont. 2. Blaue Kappe, die Kraft der Symbolik. In vielen Ländern wird die blaue Kappe als Symbol für den Widerstand gegen Geschlechtergewalt verwendet. Diese einfache, aber wirkungsvolle Strategie hat das Potenzial, das Bewusstsein für das Problem zu schärfen. Menschen, die die Kappe tragen, setzen ein Zeichen des Engagements und der Solidarität für Überlebende. Diese Symbolik trägt dazu bei, das Thema in den öffentlichen Diskurs zu bringen und wichtige Gespräche über Geschlechtergewalt anzustoßen. 3. MeToo-Bewegung. Eine weltweite Stimme gegen Belästigung. Die MeToo-Bewegung ist eine der bekanntesten sozialen Bewegungen in den letzten Jahren. Sie hat Millionen von Menschen dazu ermutigt, ihre Erfahrungen mit sexueller Belästigung und Gewalt zu teilen. Durch die Schaffung eines kollektiven Raums für diese Geschichten konnten Betroffene Gehör finden. Und es wurde ein globaler Druck auf Institutionen und Unternehmen ausgeübt, Veränderungen einzuleiten und Überlebende zu unterstützen. Die Wirkung dieser Bewegung hat tiefgreifende Diskussionen über Machtstrukturen und die Normen innerhalb der Gesellschaft angestoßen. 4. Lokale Zufluchtsorte – Sicherheit für Überlebende. In vielen Städten haben sich lokale Zufluchtsorte für Opfer von Geschlechtergewalt etabliert, die dringend benötigte Unterstützung und Sicherheit bieten. Diese Einrichtungen sind oft mehr als nur ein vorübergehender Unterschlupf. Sie bieten maßgeschneiderte Programme zur Heilung und Unterstützung, einschließlich psychologischer Beratung und beruflicher Ausbildung. Initiativen wie diese sind entscheidend, um den Bedürfnissen von Überlebenden gerecht zu werden und eine Rückkehr ins Leben ohne Gewalt zu ermöglichen. 5. Bildungsprogramme in Schulen. Frühe Prävention. Bildungsinitiativen, die sich an Schulen richten, spielen eine zentrale Rolle in der Prävention von Geschlechtergewalt. Programme, die Themen wie Einvernehmlichkeit, Respekt und gesunde Beziehungen behandeln, helfen, ein tiefes Bewusstsein für die Problematik schon in jungen Jahren zu schaffen. Diese Aufklärungsangebote können dazu beitragen, toxische Männlichkeit und frauenfeindliche Stereotypen abzubauen und eine Kultur des Respekts zu fördern. Sechste, internationale Studien und Forschung. Die Durchführung von Forschungsprojekten und internationalen Studien zur Erfassung von Daten über Geschlechtergewalt ist Essenziel für das Verständnis von Mustern und Trends. Diese Daten sind nicht nur wichtig für die Entwicklung von Richtlinien, sondern auch für die Schaffung von Präventionsprogrammen. Forscher setzen sich immer mehr dafür ein, die Stimmen von Überlebenden in ihre Studien und Analysen einzubeziehen, um eine umfassendere Sicht auf die Problematik zu erhalten. Siebte, Zusammenarbeit von Gemeinschaften und Behörden. Die Zusammenarbeit zwischen lokalen Gemeinschaften, Regierungsstellen und Organisationen ist entscheidend für den Erfolg von Initiativen gegen Geschlechtergewalt. Durch Partnerschaften können Ressourcen geteilt, Synergien genutzt und gemeinsame Anstrengungen zur Bekämpfung von Gewalt verstärkt werden. Diese Zusammenarbeit hat das Potenzial, kurzfristige Maßnahmen in langfristige Lösungen zu transformieren und das Vertrauen in die Institutionen zu stärken. Insgesamt zeigen diese Beispiele, dass es möglich ist, in der Bekämpfung von Geschlechtergewalt Fortschritte zu erzielen. Durch Teilhabe, Bildung und gemeinsames Engagement können wir eine tiefgreifende Veränderung herbeiführen und eine Gesellschaft schaffen, in der Gewalt nicht toleriert wird. In diesem Kapitel werden wir die gesellschaftlichen Normen und Werte untersuchen, die Geschlechtergewalt begünstigen oder ablehnen. Die Art und Weise, wie eine Gesellschaft Geschlechterrollen, Machtverhältnisse und Gewalt betrachtet, hat einen entscheidenden Einfluss auf das Ausmaß und die Form von Geschlechtergewalt. Wir werden uns mit den Herausforderungen befassen, die durch tief verwurzelte gesellschaftliche Einstellungen entstehen und Strategien entwickeln, um diese Normen zu verändern. 1. Geschlechterrollen und ihre Auswirkungen. Traditionelle Geschlechterrollen sind oft eng mit der Wahrnehmung von Männlichkeit und Weiblichkeit verknüpft. Männliche Dominanz und weibliche Unterordnung sind gesellschaftliche Muster, die Gewalt legitimieren können. Eine kritische Reflexion über Geschlechterrollen ist erforderlich, um Stereotype-Vorstellungen abzubauen und ein Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern zu fördern. 2. Toxische Männlichkeit. Der Begriff toxische Männlichkeit beschreibt Verhaltensweisen, die mit traditionellen Vorstellungen von Männlichkeit verbunden sind und negative Auswirkungen auf alle Geschlechter haben können. Diese Verhaltensweisen beinhalten oft Aggressivität, Unterdrückung von Emotionen und eine Abwertung von Frauen. Die Hinterfragung dieser Ideale ist entscheidend, um die Wurzeln von Geschlechtergewalt zu erkennen und zu bekämpfen. 3. Medien und ihre Rolle. Die Medien spielen eine entscheidende Rolle bei der Formung von gesellschaftlichen Normen. Oft werden Gewalt- und Geschlechterstereotypen in Filmen, Musik und Werbung reproduziert, was die Wahrnehmung von Geschlechterrollen beeinflusst. Eine kritische Analyse der Medieninhalte und eine aktive Teilnahme an der Förderung einer vielfältigen und respektvollen Darstellung von Geschlechtern sind wichtig, um neue Normen zu schaffen. 4. Bildung als Schlüssel zur Veränderung. Bildung ist ein wesentliches Instrument zur Veränderung von gesellschaftlichen Normen. Aufklärungsprogramme, die sich mit Themen wie Geschlechtergleichheit, Respekt und Einvernehmlichkeit befassen, sollten in Schulen und Gemeinschaften gefördert werden. Durch frühzeitige Bildung können Kinder und Jugendliche sensibilisiert werden, um ein gesundes Verhältnis zu Geschlechterrollen zu entwickeln. 5. Unterstützung von Überlebenden. Die gesellschaftliche Stigmatisierung von Überlebenden von Geschlechtergewalt ist ein hinderlicher Faktor. Es ist wichtig, Räume zu schaffen, in denen Überlebende offen über ihre Erfahrungen sprechen können, ohne Furcht vor Verurteilung. Gemeinschaftsinitiativen sollten sich aktiv für die Sichtbarkeit und Unterstützung von Überlebenden einsetzen, um eine Kultur der Empathie und Solidarität zu fördern. 6. Rolle der Männer im Wandel. Männer müssen aktiv in den Prozess der Veränderung gesellschaftlicher Normen einbezogen werden. Männer können als Verbündete auftreten, um gegen Geschlechtergewalt Stellung zu beziehen und sich für Gleichstellung einzusetzen. Die Schaffung von Plattformen, die Männer ermutigen, über ihre Erfahrungen zu sprechen und sich für positive Verhaltensänderungen einzusetzen, ist entscheidend. 7. Politisches Engagement und Aktivismus. Gesellschaftliche Veränderungen erfordern oft politischen Druck und aktives Engagement. Aktivisten und Bürger sollten sich für Veränderungen in der Gesetzgebung einsetzen und gesellschaftliche Normen in Frage stellen, die Gewalt begünstigen. Organisationen, die sich für Gleichheit und Prävention von Gewalt einsetzen, sind entscheidend für diesen Prozess. 8. Gemeinschaftsprojekte zur Sensibilisierung. Gemeinschaftsprojekte, die auf Sensibilisierung abzielen können, dazu beitragen, das Bewusstsein für Geschlechtergewalt zu steigern. Veranstaltungen, Workshops und Diskussionsrunden können dazu beitragen, die Denkweise der Menschen zu beeinflussen und ein Umfeld zu schaffen, in der Gewalt nicht akzeptiert wird. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass gesellschaftliche Normen und Werte eine bedeutende Rolle im Zusammenhang mit Geschlechtergewalt spielen. Die Veränderung dieser Normen erfordert einen ganzheitlichen Ansatz der Bildung Medienaktivismus und die Einbeziehung aller Geschlechter umfasst. Nur durch gemeinsame Anstrengungen können wir eine Kultur schaffen, in der Gleichheit und Respekt die Grundpfeiler des Zusammenlebens sind. Kapitel 22. Die Rolle von Bildungseinrichtungen in der Prävention von Geschlechtergewalt. In diesem Kapitel werden wir die entscheidende Rolle von Bildungseinrichtungen im Kampf gegen Geschlechtergewalt untersuchen. Schulen und Hochschulen haben nicht nur die Aufgabe zu unterrichten, sondern auch sichere und unterstützende Umgebungen zu schaffen. Sie sind in einer einzigartigen Position, um das Bewusstsein für Geschlechtergewalt zu schärfen und zu einem kulturellen Wandel beizutragen. Wir werden verschiedene Strategien erörtern, die Bildungseinrichtungen implementieren können, um die Prävention von Geschlechtergewalt zu fördern. Eine Sensibilisierung und Aufklärung. Bildungseinrichtungen sollten umfassende Aufklärungsprogramme einführen, die sich mit Themen wie Geschlechtergleichheit, Respekt und Einvernehmlichkeit befassen. Workshops, Seminare und Schulungen können dazu beitragen, das Bewusstsein der Schüler für Geschlechtergewalt zu schärfen und über die Auswirkungen auf Einzelpersonen und Gemeinschaften zu informieren. 2. Förderung einer positiven Schul- und Hochschulkultur. Eine positive und respektvolle Schul- oder Hochschulkultur ist entscheidend, um Geschlechtergewalt zu verhindern. Bildungseinrichtungen sollten Werte wie Respekt, Vielfalt und Gleichstellung in ihr Leitbild integrieren und sicherstellen, dass diese Werte im täglichen Leben der Schule sichtbar sind. Die Förderung eines unterstützenden Umfelds, in dem sich alle Schüler sicher und respektiert fühlen, ist entscheidend. 3. Schulungen für Lehrkräfte und Mitarbeiter. Lehrkräfte und Mitarbeiter in Bildungseinrichtungen sollten regelmäßig geschult werden, um angemessen auf Anzeichen von Geschlechtergewalt reagieren zu können. Diese Schulungen sollten Informationen über die Erkennung von Missbrauch und Gewalt sowie über geeignete Interventionsstrategien umfassen. Mitarbeiter müssen in der Lage sein, eine Vertrauensperson zu sein und Unterstützung anzubieten. 4. Implementierung von Anti-Mobbing-Programmen. Mobbing und Geschlechtergewalt sind eng miteinander verbunden. Bildungseinrichtungen sollten Anti-Mobbing-Programme implementieren, die darauf abzielen, eine Kultur des Respekts zu fördern. Schüler sollten ermutigt werden, Mobbing und Gewalt zu melden und zu lernen, wie sie sich gegenseitig unterstützen können. 5. Angebote zur emotionalen und psychologischen Unterstützung. Bildungseinrichtungen sollten Ressourcen für psychologische Unterstützung und Beratung bereitstellen. Überlebende von Geschlechtergewalt benötigen Zugang zu vertraulichen Beratungsdiensten und Unterstützung durch Fachkräfte. Eine offene Kommunikation über diese Angebote kann dazu beitragen, dass Betroffene Hilfe suchen. 6. Einbeziehung von Studentenorganisationen. Die Einbeziehung von Studentenorganisationen kann eine wichtige Rolle in der Präventionsarbeit spielen. Schülervertretungen und Gruppen können Initiativen zur Sensibilisierung und Bildung innerhalb der Schule oder Hochschule anstoßen. Solche Gruppen können auch als Plattformen dienen, um den Austausch über Geschlechtergewalt zu fördern. 7. Zusammenarbeit mit externen Organisationen. Bildungseinrichtungen sollten Partnerschaften mit externen Organisationen und Fachstellen eingehen, die sich mit Geschlechtergewalt befassen. Diese Zusammenarbeit kann Ressourcen, Schulungen und Materialien bereitstellen, die Schulen bei ihrer Präventionsarbeit unterstützen. 8. Schaffung sicherer Räume für Gespräche. Bildungseinrichtungen sollten sichere Räume schaffen, in denen Schüler ihre Sorgen und Ängste bezüglich Geschlechtergewalt äußern können. Durch solche Dialoge kann Vertrauen aufgebaut und das Stigma rund um das Thema verringert werden. Angebote wie Selbsthilfegruppen oder Diskussionsrunden können wertvoll sein. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Bildungseinrichtungen eine zentrale Rolle in der Prävention von Geschlechtergewalt spielen können. Durch Sensibilisierung, Aufklärung und eine unterstützende Kultur können Schulen und Hochschulen dazu beitragen, das Bewusstsein für Geschlechtergewalt zu schärfen und zukünftige Vorfälle zu verhindern. Die Implementierung von Programmen und Ressourcen zur Unterstützung von Schülern und Überlebenden ist entscheidend für den Aufbau sicherer und respektvoller Lernumgebungen. Kapitel 23. Die Bedeutung von Gemeinschaften im Kampf gegen Geschlechtergewalt. In diesem Kapitel werden wir die fundamentale Rolle von Gemeinschaften im Kampf gegen Geschlechtergewalt beleuchten. Gemeinschaften sind der Ort, an dem Menschen interagieren, Unterstützung finden und sich für Veränderungen einsetzen können. Durch gemeinschaftliche Anstrengungen können wir ein starkes Netzwerk der Unterstützung und Aufklärung schaffen. Wir werden verschiedene Ansätze untersuchen, wie lokale Organisationen und Gemeinschaften mobilisiert werden können, um Überlebende zu unterstützen und Präventionsmaßnahmen zu ergreifen. 1. Gemeinschaftliches Bewusstsein schaffen. Ein erstes Ziel in Gemeinschaften sollte es sein, das Bewusstsein für Geschlechtergewalt zu schärfen. Informationsveranstaltungen, Workshops und Aufklärungskampagnen können dazu beitragen, wichtige Themen in die Öffentlichkeit zu bringen. Indem wir die Menschen über die verschiedenen Formen von Geschlechtergewalt informieren und die Auswirkungen auf das individuelle und kollektive Leben schildern, können wir ein gemeinsames Verständnis schaffen. Zwei Netze der Unterstützung aufbauen. Gemeinschaften sollten Netzwerke von selbsternannten Unterstützern und Freiwilligen aufbauen, die bereit sind, mit Überlebenden zu arbeiten. Diese Netzwerke können eine Vielzahl von Ressourcen bereitstellen, darunter psychologische Unterstützung, rechtliche Beratung und Notunterkünfte. Indem wir ein starkes Unterstützungsnetzwerk schaffen, können wir sicherstellen, dass Betroffene die Hilfe erhalten, die sie benötigen. Drei Partnerschaften mit sozialen Diensten. Gemeinschaften sollten aktiv Partnerschaften mit sozialen Diensten und Organisationen eingehen, die sich auf Geschlechtergewalt spezialisiert haben. Diese Partnerschaften können den Zugang zu Ressourcen und Schulungen erleichtern und sicherstellen, dass die Unterstützung für Überlebende umfassend und professionell ist. Durch die Zusammenarbeit können lokale Gemeinschaften effektiver gegen Geschlechtergewalt vorgehen. Vier Veranstaltungen zur Sensibilisierung in der Gemeinschaft. Veranstaltungen wie Märsche, Diskussionsforen und Workshops können dazu beitragen, das Thema Geschlechtergewalt in die Öffentlichkeit zu bringen. Diese Veranstaltungen bieten nicht nur Informationen, sondern fördern auch den Austausch von Erfahrungen und Perspektiven. Gemeinschaftliche Aktivitäten können dazu beitragen, Solidarität entgegengesetzter Geschlechter zu fördern und ein Gefühl von Verantwortung und Engagement innerhalb der Gemeinschaft zu schaffen. 5 Schulungen für lokale Unternehmen und Organisationen. Lokale Unternehmen und Organisationen sollten geschult werden, um das Bewusstsein für Geschlechtergewalt zu erhöhen. Mitarbeiterschulungen können dazu beitragen, ein sicheres Umfeld zu schaffen und sicherzustellen, dass Mitarbeiter wissen, wie sie Überlebenden helfen können. Unternehmer können auch eine wichtige Rolle als Unterstützer in ihren Gemeinschaften spielen. 6. Förderung positiver Männlichkeit. Es ist wichtig, Programme zur Förderung positiver Männlichkeit in die Gemeinschaft zu integrieren. Männer sollten ermutigt werden, respektvoll zu sein und sich aktiv gegen Gewalt einzusetzen. Durch Aktivitäten und Workshops, die Männlichkeit in einem positiven Licht darstellen, können schädliche Stereotype-Vorstellungen abgebaut werden. 7. Zusammenarbeit mit Schulen. Gemeinschaften sollten eng mit Schulen zusammenarbeiten, um Präventionsprogramme und Bildungsangebote zu fördern. Gemeinsame Initiativen können sicherstellen, dass Schüler über Geschlechtergewalt informiert sind und wissen, wie sie im Falle von Missbrauch Unterstützung suchen können. Bildungseinrichtungen können als Knotenpunkte für gemeinschaftliche Anstrengungen zur Bekämpfung von Geschlechtergewalt dienen. 8. Einsatz für politische Veränderungen. Gemeinschaften können Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen, um Gesetze und Richtlinien zu verändern, die Geschlechtergewalt betreffen. Durch ein starkes gemeinschaftliches Engagement können sie Anliegen in die öffentliche Diskussion einbringen und Veränderungen auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene fordern. Aktiver Bürgerengagement und Lobbyarbeit sind entscheidend, um die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu verbessern. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Gemeinschaften eine Schlüsselrolle im Kampf gegen Geschlechtergewalt spielen. Durch gemeinschaftliche Anstrengungen, Sensibilisierung und den Aufbau von Unterstützungsnetzen können wir Überlebenden helfen und vorhandene gesellschaftliche Normen herausfordern. Die Stärke der Gemeinschaft liegt in ihrer Fähigkeit, Veränderung zu bewirken und ein Umfeld der Unterstützung, Vielfalt und Sicherheit zu schaffen. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war unser spannendes Projekt über die kontroverse Hinrichtung von Aileen Wuornos. Ich hoffe, ihr konntet viele neue Perspektiven gewinnen und die komplexen Fragen, die sich um ihren Fall ranken, besser verstehen. War die Entscheidung zur Hinrichtung gerechtfertigt oder spiegelt sie ein Versagen unseres gesellschaftlichen und juristischen Systems wider? Ich lade euch herzlich ein, eure Gedanken und Meinungen in den Kommentaren zu teilen. Wie seht ihr die Umstände ihres Prozesses und die Hintergründe ihrer Taten? Der Austausch mit euch ist mir sehr wichtig und ich freue mich auf eine lebhafte Diskussion. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um keine weiteren tiefgehenden Analysen im Bereich True Crime zu verpassen. Ein Daumen hoch wäre ebenfalls eine tolle Unterstützung. Lasst uns gemeinsam weiterhin in die faszinierende und oft erschreckende Welt des True Crime eintauchen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eurer Lukas Hörbuchsprecher, Autorin Gabriela Grubsiberow Kriminal.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.